ARD. Sprechen wir über Mord. Ertrunken im Flutkanal. Ein Abend mit Freunden. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und ein bayerisches Grüß Gott an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Es ist ja wirklich so eine Sache mit unserem Podcast. Fast in jeder Folge sprechen wir über den meist gewaltsamen Tod von Menschen und eigentlich immer steht es außer Frage, dass wir über Unrecht sprechen und es besser gewesen wäre, wenn ein Konflikt oder eine Verstrickung eine andere Lösung gefunden hätte. In dieser Folge ist das ein bisschen anders. Wir sprechen über einen Todesfall, den es wahrscheinlich nicht gegeben hätte, wenn die, ich sag jetzt mal so, Täter oder jedenfalls die Beteiligten den Sachverhalt richtig verstanden hätten. Nicht ungewöhnlich, sagen jetzt vielleicht viele Studienräte für Gemeinschaftskunde mit Kenntnissen über den Tatbestand der fahrlässigen Tötung. Aber der heutige Fall scheint mir doch signifikant über die normale Ignoranz von fahrlässigen Tötern hinauszugehen, oder Thomas Fischer?
Ja, das kann man ohne weiteres und ohne Einschränkung bejahen.
Ich möchte die Fallbesprechung nicht vorwegnehmen, sondern mir eigentlich nur das Prädikat besonders dämliche Täter vorab abholen. Kann man das so sagen oder ist das zu einfach?
Das ist zu einfach.
Ertrunken im Flutkanal heißt unsere Folge. Hören wir rein, worum es in unserem heutigen Fall geht.
Ein Gedenkkreuz erinnert an den schrecklichen Tod eines jungen Mannes.
Nach Aktenlage besteht auch ein Video, welches die letzten Bewegungen des Geschädigten im Bereich des Flugkanals wohl zeigt.
Im September letzten Jahres ist ein 22-Jähriger hier im Weidener Flutkanal jämmerlich ertrunken.
Einen Freispruch gab es heute nicht. Zwei der Freunde sind zu Haftstrafen verurteilt worden.
Statt zu helfen, sollen sie das Opfer mit dem Handy gefilmt haben. Seine drei Freunde sollen tatenlos zugesehen haben, wie ihr betrunkener Freund in den Kanal stürzte und ertrank.
Nach Aktenlage besteht auch ein Video, ein Satz, wie ihn nur Juristen formulieren können. Wobei wir an dieser Stelle den Staatsanwalt bzw. den Pressesprecher in Schutz nehmen müssen, weil wir keinen Hinweis darauf haben, dass die 25 Bilder pro Sekunde des Videos einzeln ausgedruckt in die Akte genommen wurden. Doch Scherz beiseite, dafür ist die Sache zu ernst. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Moritz und sein bester Freund trinken schon auf der Autofahrt in die Innenstadt von Weiden in der Oberpfalz. Ihr Fahrer trinkt nichts. Sie holen eine Freundin ab, dann geht es zu viert in eine Shisha-Bar. Es ist Freitagabend, der 11. September 2020, gegen 20 Uhr. In der Bar trinken sie weiter. Bald ist Moritz sturzbetrunken. Der 22-Jährige fällt auf dem Weg zur Toilette hin und wirft fast die Shisha anderer Gäste um. Der 23-Jährige, der sie gefahren hat, hat irgendwann keine Lust mehr. Er geht zu seinem Auto im Parkhaus, telefoniert mit Freunden, hört Musik. Gegen 21.50 Uhr wollen sie nach Hause. Moritz schafft es nicht mehr, sich die Jacke alleine anzuziehen. Die Treppe zum Ausgang kommt er nur mit Hilfe seines besten Freundes und der Freundin hoch. Weil Moritz nicht mehr alleine laufen kann, nimmt sein bester Freund, 24 Jahre alt, ihn an die Hand. Am Parkhaus lässt er Moritz los. Von den anderen unbemerkt fällt der 22-Jährige eine Böschung hinab. Seine Freunde finden ihn am Ufer eines sogenannten Flutkanals. Ihr Fahrer ist wegen einer verletzten Schulter oberhalb der Böschung geblieben. Die 21-jährige Freundin filmt Moritz mit dem Handy. Die Aufnahme zeigt, wie Moritz mit dem Gesicht nach unten im Gras neben dem Wasser liegt. Er wimmert, dass es ihm nicht gut gehe. Den Kopf kann er kaum heben. Der Fahrer will den Notruf wählen, lässt es aber bleiben, weil die anderen ihn nicht bestärken. Die Freundin nimmt das nächste Video auf. Moritz versucht, sich aufzurichten und fällt dabei ins Wasser. Seine Freunde lachen. Moritz' panische Versuche, über Wasser zu bleiben, sehen für seine Freunde offenbar nach Kraulübungen aus. Gegen 22.45 Uhr fahren sie ohne ihn mit dem Auto davon. In der Nacht schreibt sein bester Freund Moritz mehrere Nachrichten. Er fragt ihn, wo er ist, regt sich auf, dass Moritz immer simuliere, schimpft, dass er nicht antwortet. Am nächsten Morgen schreibt auch die Freundin Moritz und fragt, ob er noch lebe. Am Abend wird Moritz' Leiche im Flutkanal gefunden. Am 20. August 2021 verurteilt das Landgericht Weiden Moritz' besten Freund wegen Aussetzung mit Todesfolge zu 5,5 Jahren, die Freundin zu 4,5 Jahren Gefängnis. Der Fahrer kommt wegen unterlassener Hilfeleistung mit 6 Monaten davon, ausgesetzt auf Bewährung. Nach Feststellung des Gerichts hätten sein bester Freund und die Freundin Moritz nicht im Stich lassen dürfen und die Todesgefahr, in der er sich befand, erkennen müssen. Sein bester Freund wäre in besonderer Weise verpflichtet gewesen, ihm beizustehen. Der Fahrer hatte nach Ansicht des Gerichts, anders als die beiden, keine Garantenpflicht für das Wohlergehen von Moritz. Trotzdem hätte auch er ihm helfen müssen.
Ein wirklich verhängnisvoller Abend. Und wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, wie so häufig bei solchen schweren Ereignissen, dann denkt man und möchte schütteln, warum, um Gottes Willen, habt ihr es nicht verstanden? Thomas Fischer, wollen wir beim Strafrecht anfangen oder wollen wir bei dieser, ich sag mal, sozialen Interaktion oder eben Nicht-Interaktion dieser Gruppe anfangen?
Tja, hängt ja beides eng zusammen. Man kann insoweit vielleicht noch ein bisschen ergänzen, den Sachverhalt, den wir gerade gehört haben. Erstens, die bei dem Getöteten festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug ungefähr 2,6 Promille. Und außerdem hatte er, niemand weiß woher, eine sehr hohe Konzentration von so einem synthetischen Cannabinoid, also THC, im Blut. Man weiß nicht, woher es kommt. Aus der Shisha-Bar kam es nicht. Dass es unbeabsichtigt ihm irgendwie zugeführt wurde, konnte das Landgericht auch nicht feststellen. Also irgendwie hat er sich da schon was
eingepfiffen,
in den Kopf reingepfiffen und darauf noch 2,6 Promille getankt. Und dann war er halt weitgehend handlungs- und koordinationsunfähig. Die zweite Ergänzung könnte man noch damit machen, dass auf dem Weg zu diesem Unglücksort dann es zunächst noch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem nicht betrunkenen, also nicht trinkenden Fahrer, der dann später auf dem Weg stehen geblieben ist und dem später Getöteten gekommen ist. Eine gar nicht mal so völlig harmlose Auseinandersetzung, die auch in so einer kleinen Prügelei dann eskalierte und dann schließlich damit endete, dass der Fahrer den schwer Betrunkenen dann zu Boden gebracht hat und dann trennte sich die Sache wieder auf und dann wankte man gemeinsam weiter. Insoweit war die Stimmung, sagen wir mal jetzt, das waren jetzt nicht...
Indifferent.
Ja, die war ein bisschen aufgeladen. Jedenfalls zwischen diesen beiden war sie aufgeladen. Und ob der jetzt wirklich, der Fahrer, auf dem Weg oben stehen geblieben ist, weil er eine kleine Verletzung an der Schulter hatte, ob diese Verletzung vielleicht von der Prügelei gerade kam, das weiß man nicht genau. Jedenfalls hatte er kein großes Interesse...
Ob er beleidigt war, ja, genau.
Hatte er kein Interesse, sich mit diesem schwer besoffenen Typen da irgendwie weiter abzugeben.
Ja, in der Situation, in der der... schwer besoffen, ich nehme mal Ihre Worte, in das Wasser fällt, finden das alle irgendwie lustig. Das kann man ja irgendwie auch noch vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass das dem Alkohol geschuldet ist, dass da alle irgendwie alles irgendwie lustig, cool, beschwingt, betröppelt finden. Aber eigentlich sagt doch der gesunde Menschenverstand, hier besteht Lebensgefahr, ganz egal wie langsam das Gewässer ist, mit Klamotten ins Wasser fallen.
Da greifen wir jetzt schon ein bisschen so ins Rechtliche vor. Die Lebensgefahr ist ja ein Teil des Tatbestands, wegen dessen zwei von denen verurteilt worden sind. Die setzt das gerade voraus, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Die haben ja zunächst gar nicht gemerkt, dass er nicht mehr da war. Also die gingen da nicht alle zusammen und plötzlich brach er da zusammen oder fiel den Abhang runter, sondern irgendwie war er weiter hinten und war dann plötzlich weg. Und dann haben die gesagt, ja, wo ist er denn? Und haben nach ihm gesucht und fanden ihn dann da 3 Meter unterhalb in so einer Böschung, die stark bewachsen war. Und er lag unmittelbar am Rande dieses Flutkanals, hatte, wie sich aus dem da dann auftauchenden Instagram-Video gezeigt hat, nasse Haare. So ist es festgestellt, also war schon offenbar irgendwie mit Wasser in Berührung gekommen, lag dann auf dem Bauch, konnte den Kopf gar nicht mehr heben und jammerte und weinte und kreinte herum, so ist es beschrieben. Und 2 sind dann runter. Und das war natürlich zunächst mal ja eine überraschende Situation. Und als sie den dann da unten fanden, war es offenbar so, dass sie das mittelmäßig lustig in Anführungszeichen und mittelmäßig nervig fanden, weil die wollten nach Hause und der wälzte sich da oder lag da im Gras und jammerte und sagte, mir geht so schlecht und so weiter. Ja. Dieses Mädchen, was dabei war, war die Arbeitskollegin eines von denen, ich weiß nicht mehr wessen. Diese beiden waren so Kumpels. Der Freund hatte seine Arbeitskollegin mitgebracht. Das war nicht eine Gruppe von 4 verschworenen Freunden, sondern die waren des Öfteren mal unterwegs, nicht dauernd, aber doch des Öfteren und machten das immer so, dass einer fuhr und die anderen kräftig tranken. Also so war die Situation. Dann hat man erst versucht, den irgendwie da hoch aufzuziehen. Hat das irgendwie nicht geklappt. Und dann haben die ihn nach einer gewissen Zeit dann einfach da liegen lassen.
Und wie eng diese Gemeinschaft jetzt war und was das bedeutet für die Bewertung des Falls, dazu kommen wir gleich noch. Ich würde gern gleich noch eine Sekunde über das Nachtatverhalten reden, über diese Nachrichten. Hey, was ist denn mit dir los? Wie wir die bewerten. Aber bevor ich jetzt meine Frage formuliere, muss ich gerade noch was anderes loswerden. Sie haben gerade gesagt, der weinte und greinte. Und als ein Freund alter Sprache gefällt mir greinen natürlich ausnehmend gut. Der Unterschied zwischen weinen und greinen für Menschen, die das Wort nicht so kennen?
Naja, weinen ist etwas expressiver, würde ich mal sagen. Und äußert sich also in diesen typischen Weingeräuschen, und Greinen ist halt eher so ein sich dem Weinen annäherndes Jammern.
Lautloses Schluchzen? Ja, Jammern vielleicht auch. Ja, so. Aber wir nehmen es beide aus Grimms Märchen, oder? Das Greinen?
Das mag sein, dass es daher stammt, aber das Wort ist heute nicht mehr sehr gebräuchlich, aber ich kann mir was drunter vorstellen und unterscheide auch zwischen beidem.
Ich habe mit der Bemerkung zum Greinen die Aufmerksamkeit von Georg Brandl vollumfänglich erreicht, der mich durch die Scheibe so anguckt, als wolle er etwas zum Greinen sagen. Leg los. Nein, es sei alles richtig, meint er, und greint nicht ob unserer Antworten.
Ja, eins muss ich noch ergänzen, habe ich gerade, glaube ich, ein bisschen falsch abgebrochen, habe gesagt, die haben ihn da einfach liegen lassen. Ganz so war es ja nicht. Ich glaube, beim Versuch, ihn hochzuziehen, ist er seitlich rückwärts abgerollt und dann in diesen Flutkanal gefallen. Der war an der Stelle am Ufer nur 40 Zentimeter tief, in der Mitte etwas tiefer, aber so auch nicht tiefer als 60 oder 50 Zentimeter, also wirklich nicht tief.
Man könnte stehen, wenn man stehen kann.
Man könnte sogar knien, ohne zu ertrinken. Aber gut, er fiel dann in das Wasser rein und begann dort, so ist es dann festgestellt, mit panischen Versuchen, sich da wieder aus dem Wasser zu befreien, und schlug um sich. Das ist ja dann streitig geblieben in der Hauptverhandlung. Die Angeklagten haben beschrieben, sie hätten ihn praktisch schwimmen sehen. Er habe geradezu Bahnen geschwommen da in diesem Flachwasser. Und sie hätten sich darüber geärgert und gewundert, dass er da jetzt in seinem Zustand und abends spät und so weiter da jetzt plötzlich im Flutkanal schwimmen will. Und deshalb seien sie dann irgendwie weggegangen. Das hat ihnen das Landgericht nicht geglaubt, weil ein Sachverständiger gesagt hat, der war so, wie er beisammen war, und nach den Feststellungen der rechtsmedizinischen Untersuchung wäre der überhaupt nicht in der Lage gewesen, koordiniert zu schwimmen oder auch das nur zu versuchen, sondern das waren wahrscheinlich panische Bewegungen des Um-sich-Schlagens.
Reflexhaft.
Reflexhaft, ja. Und er konnte offenbar auch nicht mehr den Kopf über die Wasserlinie heben. Und in der Situation sind die dann weggegangen. Ich glaube, jetzt haben wir den Sachverhalt einigermaßen zusammengebracht. Das eine oder andere ist ein bisschen unklar geblieben, aber so ungefähr ist es gewesen. In der Nähe war eine Brücke, auf oder bei der sich auch andere Menschen befanden. Unter anderem ein Zeuge, der Rettungsschwimmer war und dem Landgericht versichert hat, hätte er was gehört, dann wäre er selbstverständlich zur Rettung herbeigeeilt. Aber er hat nichts gehört. Also da gab es keine Schreie, keinen Hilferuf. Auch die Angeklagten haben dann nichts weiter unternommen, sondern sind dann zum Auto gegangen und sind dann halt nach Hause gefahren.
Ohne ihn gegangen, mit dem Video der vermeintlichen Schwimmbewegungen. Vielleicht räumen wir an der Stelle noch eine Geschichte ab, mit der die Verteidigung, sagt das jetzt mal sehr wertend, in allerletzten Sekunde des Verfahrens noch versucht hat, einen Blumentopf zu gewinnen. Das nämlich, bin gerade nicht sicher, das Handy oder die Smartwatch, also jedenfalls ein elektronisches Gerät des Ertrinkenden, lange nach dem festgestellten Todeszeitpunkt durch die Gerichtsmedizin nochmal in irgendeiner Form ein Signal gesendet hat.
Viele Stunden danach hat es offenbar noch irgendwas gesendet, Bewegungen oder irgendwas, ich glaube, es war das Handy.
Die Verteidigung hat draus gemacht, dann muss er da ja noch gelebt haben, viel näher liegend auch für die Kammer ist gewesen, da ist irgendwas auf das Handy gestoßen, an das Handy gekommen, das Handy hat das irgendwie von außen getriggert, halt ja, selber getan.
Es lag halt auch lange im Wasser und hat dann irgendwelche Fehler aufgewiesen. Das haben die sich vorher in sachverständigen Techniker erzählen.
Also der Rechtsmediziner sagte klipp und klar, der war da schon lange, lange, lange tot. Ich frage jetzt mal ganz hässlich, und warum macht man das dann als Verteidiger?
Um Zweifel zu säen. Das ist ja das gute Recht des Verteidigers zu sagen, es gibt auch noch eine andere. Immerhin ein Indiz ist es ja, ne? Und es ist ja immer ein Anhaltspunkt, den kann man dann widerlegen. Vielleicht war der Rechtsmediziner ja, hat er irgendwas übersehen, ja, hat die Temperatur falsch gemacht, irgendwas halt falsch gemacht, und plötzlich sagt die Kammer, ja, das kann man nicht ausschließen. Ne? Und schon ist man drin im Zweifelsgrundsatz und muss sagen, ja, dann war es halt so, dann ist er da noch nicht umgekommen. Ja. Aber so ist es nicht festgestellt worden, die Kammer hat es widerlegt und hat gesagt, das war irgendein technischer Fehler am Handy sozusagen, das dann zu diesem Signal geführt hat. Und die Videoaufnahme zeigt dann gar nicht mal, wie er schwimmt, sondern wie er da liegt, und die haben sich ja darüber lustig gemacht. Und der oben Stehende hat ja sogar eine Chat-Nachricht abgesetzt, wo drin steht, der Moritz ist gerade in den Bach gefallen und ist beim Ertrinken, lol. Also da hat die Kamera gesagt, das ist Jugendsprache und das ist diese übliche Wurstigkeit, mit der sich diese Menschen unterhalten. Und das war nicht ernst gemeint, sondern der simuliert das Ertrinken oder sieht so aus, als ob er ertrinkt und sowas. Ja, also dass die Angeklagten angenommen haben, der werde jetzt sterben, der werde ertrinken, das ist nicht festgestellt. Die haben das nicht erkannt, dass der sterben würde, und haben das auch nicht gebilligt. Insoweit sind die auch nicht verurteilt worden wegen Totschlags durch Unterlassen, sondern nur wegen dieses weithin unbekannten Paragraphen 221 StGB des Verlassens in hilfloser Lage.
Aussetzen.
Ja, Aussetzen in hilfloser Lage. Also der Tatbestand heißt Aussetzung und eines davon ist im Stich lassen in hilfloser Lage. Also Sie haben eingangs gesprochen von fahrlässiger Tötung. Die sind ja nicht wegen fahrlässiger Tötung bestraft worden. Das wäre was anderes. Das wird verdrängt durch diesen Tatbestand der Aussetzung. Und der Tatbestand der Aussetzung setzt voraus, dass jemand jemanden in einer hilflosen Lage im Stich lässt, obwohl er ihn in seiner Obhut hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet ist. Also das ist eine Variante. Das heißt, dieser Tatbestand setzt eine sogenannte Garantenpflicht voraus. Das kennen wir von Unterlassungsdelikten, weil natürlich nicht jeder Mensch ständig verpflichtet ist, alle möglichen Gefahren von anderen abzuwenden und alle Rechtsgüter aller anderen Menschen durch aktiv zu schützen, sondern sagt Paragraph 13 Strafgesetzbuch, das muss man nur dann, wenn man eine Garantenpflicht hat, das heißt die Pflicht, dieses Rechtsgut einer anderen Person zu schützen.
Mehr zu schützen als der Rest der Menschen.
Ganz genau, das kann aus ganz verschiedenen besonderen Rechtsbeziehungen entstehen, zum Beispiel durch Vertrag, ja, wenn man einen Vertrag macht, ich passe auf dein Haus auf.
Bodyguard.
Ja, zum Beispiel, ich schütze dein Leben, dann ist man natürlich verpflichtet einzuschreiten. Die Garantenpflicht ergibt sich aus dem Vertrag. Es gibt Garantenpflichten, die sich aus familienrechtlichen Umständen ergeben. Und es gibt Garantenpflichten, die sich aus, sagen wir mal, Gefahrengemeinschaften ergeben. Wenn zwei Bergsteiger auf den Berg steigen und der eine fällt in die Spalte, muss der andere versuchen, ihn zu retten.
Die Seilschaft.
Ja, genau. Ein klassischer Fall der Gefahrengemeinschaft. Ja. Auf hoher See und im tiefen Schnee und so weiter muss man sich beistehen. Und da gibt es noch verschiedene andere. Und es gibt dann schließlich noch eine, die heißt Ingerenz. Das bedeutet aus vorangegangenem rechtswidrigen Tun. Ja, wenn ich jemanden schlage, der fällt um und ich sehe, dass der hilflos da liegt, dann bin ich verpflichtet, ihm zu helfen, in der Regel jedenfalls. Und eine solche Garantenpflicht setzt auch dieser Tatbestand der Aussetzung voraus. Aussetzung, also jemanden im Stich lassen, ist immer ein Unterlassungsdelikt. Deshalb ist es eigentlich gar kein Anwendungsfall dieser Besonderheit Unterlassungsdelikte. Es ist also nicht so ein unechtes Unterlassungsdelikt, heißt es, also ein Delikt, was man auch in der Regel zwar durch Begehen verwirklichen kann, aber manchmal halt auch durch Unterlassen, das nennt man Unechtes. Es gibt aber auch Straftatbestände, die man nur durch Unterlassen verwirklichen kann, zum Beispiel unterlassene Hilfeleistung, das heißt schon so. Deshalb heißt es dann echtes Unterlassungsdelikt. So, und das im Stichlassen ist auch so ein echtes Unterlassungsdelikt, man braucht aber eine Garantenstellung. Das Landgericht hat jetzt da unterschieden zwischen diesen drei Personen, drei Angeklagten, und hat gesagt, eine Unterlassungspflicht hatten die beiden, nämlich der Freund und die junge Frau, die sich um ihn gekümmert haben. Der Dritte, der Fahrer war, der hat sich um ihn überhaupt nicht gekümmert, sondern er hat sich mit ihm geprügelt. Und er hat auch nicht ihm geholfen zu gehen oder aus der Kneipe rauszukommen, aus der Shisha-Bar. Und der hat keinerlei erkennbare Verantwortung für ihn übernommen. Und deshalb hat sich für ihn die Sache anders dargestellt, weil er keine Garantenstellung hatte. Nicht, weil er die Tatsachen nicht gekannt hat, sondern weil er keine Garantenstellung hatte, hat sich für ihn die Sache nicht als ein Verlassen eines in seiner Obhut stehenden Menschen dargestellt, sondern als schlichte, in Anführungszeichen schlichte, unterlassene Hilfeleistung. Der hat ja gesehen, da ist ein Unglücksfall, das ist ein plötzliches Ereignis, was einen Schaden verursacht oder die naheliegende Gefahr eines Schadens. Und da ist dann nämlich, wenn man keine Garantenpflicht hat, jedermann zum Eingreifen verpflichtet. Also wenn man als Autofahrer irgendwo am Straßenrand einen gerade verunfallten Fahrradfahrer liegen sieht, ist man verpflichtet anzuhalten und ihm zu helfen, auch wenn man keine Garantenstellung hat. Hätte man ihn erst angefahren, hätte man natürlich eine Gradstelle.
Nochmal eine ganz andere. Genau, ich glaube, über das Anhalten könnten wir an der Stelle noch diskutieren. Aber jedenfalls, man muss etwas tun. So wie Sie und ich, wenn wir an diesem Flutkanal über den juristischen Vermögensbegriff dozierend vorbeigelaufen wären, auch hätten in irgendeiner Form etwas tun müssen, aber eben nicht die Verpflichtung gehabt hätten, die die Kammer bei den beiden, ich sag jetzt mal, Opfernäheren.
Genau, weil die hatten sich um ihn gekümmert. Die wussten nicht nur, in welcher Verfassung er war, das wusste der Dritte auch, sondern hatten für ihn Verantwortung übernommen. Die haben ihn gestützt, die haben ihn geführt, ja, der konnte ja gar nicht mehr alleine gehen und so weiter. Garantenstellung.
Ja, jetzt kann man, glaube ich, ganz leicht verstehen, dass die beiden, die da näher dran waren, da irgendwie besonderer verpflichtet waren. Wobei ich über die Frage, wie schnell man zum Freund oder wie schnell man zum Garanten wird, auch gern gleich nochmal reden würde. Aber was mich an der Stelle so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist das Nachtatverhalten. Die haben ja alle da noch die Nachrichten geschrieben, meld dich doch mal, was ist denn da los? Die sind ja offenbar entweder von einem extrem schlechten Gewissen getrieben gewesen und haben Dinge gemacht, die man fast schon als Vertuschung werten müsste, oder, was ich viel naheliegender finde, die haben wirklich nicht geglaubt, dass ihm ernstlich was passiert ist. Auch noch Stunden danach nicht geglaubt. Und trotzdem erwartet man jetzt von ihnen, dass sie quasi über ihre eigene Erkenntnis hinausgehend dann Hilfe leisten sollen. Ist das nicht widersprüchlich? Ich verstehe gar nicht, dass jemand Hilfe braucht und soll das trotzdem tun?
Nein, so hat das Landgericht es ja nicht festgestellt. Ich komme nochmal auf den Wortlaut des Tatbestands zurück. Also, wer einen Menschen in einer hilflosen Lage im Stich lässt und so weiter, obwohl er ihm beizustehen verpflichtet ist, dann geht's weiter, und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt. Das ist der Tatbestand, ja. Und das sind alles Tatbestandsmerkmale. Das Aussetzen und die Gefahr des Todes oder einer schweren Körperverletzung. Das ist ein objektives Merkmal. Also die Gefahr muss wirklich bestehen. Man kann es natürlich auch versuchen, aber um das zu vollenden, muss die Gefahr wirklich bestehen. Und der Täter muss Vorsatz haben. Das ist ein Vorsatzdelikt. Der muss also sagen, dieser Mensch befindet sich in der Gefahr des Todes. Und zwar einer Gefahr des Todes, die sozusagen spezifische Folge der hilflosen Lage ist. Das ist ja hier, drängt sich ja auf. Ja, die hilflose Lage bestand darin, dass der vollkommen handlungs- und koordinationsunfähig, hochgradig berauscht, da in der unmittelbaren Nähe eines für ihn in seinem Zustand hochgefährlichen Wasserlaufs liegt, das ist die hilflose Lage und sich nicht selber helfen kann, hat er um Hilfe gebeten, hat er gesagt, mir geht's so schlecht und so weiter. So, das haben die gesehen und gewusst und erkannt, nicht nur billigend in Kauf genommen, und die haben natürlich auch, so hat das Landgericht gesagt, die Gefahr erkannt, in der er sich da befindet. Und in dieser Situation, vor allen Dingen, nachdem sie ja gesehen haben, dass er dann ins Wasser fiel und da wild um sich schlug, in Anführungszeichen schwamm, was sie behauptet, aber das Landgericht ihnen nicht geglaubt hat, haben die ja natürlich gewusst, dass das hochgefährlich ist. Und in der Situation, wenn sie da gedacht hätten, wir lassen den hier liegen, damit er reinfällt und ertrinkt, das wäre ja ein ganz anderer Sachverhalt.
Dann wären wir ganz woanders.
Ja. Dann wären wir beim Totschlag. Und das wäre eine vorsätzliche Tötung. Hier ist es aber so, der ist ja dann ums Leben gekommen, das ist ein besonders schwerer Fall der Aussetzung, der dann gesondert geregelt ist, verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers. So ist die Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren, also 3 bis 15 Jahre. Das ist ein Verbrechen, was noch mit einer hohen Mindeststrafe bedroht ist. Und dieses verursacht der Täter, das ist ein sogenanntes erfolgsqualifiziertes Delikt. Klingt juristisch kompliziert, ist es aber nicht. Das heißt, es ist ein tatbestandlich schwerer Fall, also Qualifikation nennt man das. Und zwar die Voraussetzung für diese Erschwerung ist ein bestimmter Taterfolg. Ja, verursacht der Täter durch die Tat den Tod. Das tut er natürlich auch, wenn er den absichtlich zu Tode bringt, dann ist es ein Totschlag. Tritt durch die Körperverletzung der Tod ein zum Beispiel, ja? Körperverletzung mit Todesfolge. Oder hier Aussetzung mit Todesfolge, dann reicht auch Fahrlässigkeit für die schwere Folge. Die Tat selbst muss vorsätzlich sein, also verlassen in hilfloser Lage. Der Erschwerungsgrund muss mindestens fahrlässig sein. Das Landgericht hat hier gesagt, das war nicht nur mindestens fahrlässig, das war hochgradig leichtfertig, also grobe Fahrlässigkeit. Und so ist das festgestellt. Und auf diese Weise kommt man zu der Verurteilung von den beiden wegen Aussetzung mit Todesfolge.
Zumal die Ermittlungen festgestellt haben, dass einer der Beteiligten an dem Ort des Geschehens wohl auch noch versucht hat, Hilfe zu rufen. Die Rettungsleitstelle, nicht die 112, wie es vielleicht geschickter gewesen wäre, sondern wohl die 19222 anrufen wollte, dabei eine 9 zu viel gewählt hat und sich dann doch nicht weiter gekümmert hat. Eigentlich genau ja auch ein klares Indiz dafür, dass die das verstanden haben. Und jetzt reite ich trotzdem nochmal drauf rum. Und dann schreiben sie nachts und am nächsten Morgen trotzdem so Nachrichten wie, hey, was ist denn mit dir los? Verdrängung? Schlechtes Gewissen? Was ist das?
Ja, also sein Freund hat ja geschrieben, ich mache mir jetzt echt Sorgen. Aber unter anderem in diesem Streit mit dem Fahrer ging es auch darum, dass der dann irgendwie sagte, du simulierst ständig irgendwas, du machst immer Stress
Drama
und so
Queen.
Zeug, ja. Drama Queen, ja. Und jedenfalls die beiden wegen Aussetzung verurteilen, die waren nicht schwer betrunken, aber doch, sagen wir mal, deutlich angetrunken. Ja. Die hatten auch so um die zwischen 0,8 und 1,5 oder was Promille. Aber kein THC im Blut. Zwei Flaschen Wodka hatten die da zu fett, mindestens getrunken. Und einerseits haben die gedacht, der macht da wieder irgendeinen Kram, irgendwelche Gags, um uns zu erschrecken oder sonst irgendwas. Wobei auch das wieder aus dem festgestellten Sachverhalt des Urteils es wohl so gewesen ist, dass er schon öfter nach solchen Touren, die ja einigermaßen regelmäßig gemacht haben, dann irgendwie sich plötzlich absentiert hat. Er ist einfach weggegangen und war nicht mehr da und ist dann alleine nach Hause gefahren. Und das haben die auch für möglich gehalten. Die haben offenbar zunächst für möglich gehalten, dass er da einfach nur eine Show macht und waren dann genervt und wussten nicht genau, was sie machen sollen. Der eine hat dann gesagt, ja, rufen wir mal einen Notarzt oder rufen wir mal irgendwo an. Da sind die anderen aber nicht drauf eingegangen. Und dann hat er das, so wie er es dargestellt hat, auch nicht weiter verfolgt. Ja, das hat man ihm dann ja als unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt, was ja völlig richtig ist. Weil ob die anderen dem zustimmen oder nicht, entbindet ihn ja nicht von seiner Pflicht, selber was zu tun. Also ein bisschen ambivalente Stimmung, so ein bisschen aggressiv, ein bisschen wie witzig. Man kann es sich so in der Lebenswirklichkeit so ein bisschen vorstellen. Ja? Das Ganze da an so einer dunklen Böschung und keiner hat mehr Lust, sich mit dem mal abzugeben. So war es. Die haben aber, so ist es jedenfalls festgestellt, nicht gedacht, dass er sterben wird. Ja? Die haben gedacht, dass Lebensgefahr besteht. Das ist ja die Voraussetzung für die Verurteilung. Und diese Lebensgefahr haben sie in Kauf genommen.
Und nicht abgewendet. Vielleicht reden wir gleich nochmal über das, was kann man denn tun oder was muss man denn tun oder was sollte man denn tun. Aber ich würde gerne nochmal bei der Frage bleiben, wie Freund muss man eigentlich sein, dass man in diese Garantenpflicht reinkommt. Und zwar rein in die freundschaftliche. Die anderen Fälle haben wir ja schon besprochen. Wenn man aus anderen Zusammenhängen, Vertrag oder Verschulden, die Garantenpflicht hat, das ist, glaube ich, relativ einfach. Aber das mit der Freundschaft, ist mein Freund, das ist mein Bekannter, das ist mein Kumpel, ich bin unterwegs. Wie schnell werde ich wirklich zum Garant zu denen,
nicht
mit denen
schnell.
Ich unterwegs bin?
Eigentlich nicht, im Grundsatz nicht schnell. Also Freundschaft allein reicht nicht aus, auch nicht gute Freundschaft. Das sind alles Fälle der unterlassenen Hilfeleistung, also das ist jedenfalls keine Garantenstellung. Es gibt auch nicht so eine allgemeine, also die gibt es schon, aber nur in Ausnahmefällen, so eine völlig umfassende Garantenstellung. Ja. Ein Vater oder eine Mutter hat eine umfassende Garantenstellung für sein Kleinkind, ja, gegen alle Gefahren, die dem drohen könnten. Ja.
Ich erinnere mich aus dem Studium an den Fall, das Haus brennt, die hochbetagte Oma ist noch im Haus und die flüchtige junge Freundin, und es muss aber die Oma gerettet werden.
Gut, das ist das Problem, wollen wir jetzt nicht lösen. Ja. Kann man dann wieder Punkte sammeln oder auch verlieren auf dem Weg zur Klausurlösung. Jedenfalls, also eine Freundschaft, auch eine enge Freundschaft, reichen nicht aus. Und es existiert auch jedenfalls in der Regel keine völlig lebensumfassende Garantenpflicht. Und bei den Freunden und Bekannten und Arbeitskollegen und was sonst so in Betracht kommt, ist es so, dass es auf eine tatsächliche Gewährsübernahme ankommt. Ja, da muss nicht einer jetzt sagen, ich übernehme jetzt übrigens die Gewähr dafür, dass du nicht im Flutkanal ertrinkst. Das kann ja vorher keiner voraussehen.
Willst du mein Garant sein?
Ja, genau. Ja. Und so läuft das natürlich nicht, sondern das muss rekonstruiert werden dann im Verfahren. Da muss das Gericht sagen, hat da irgendeine Situation bestanden, wo man sagen kann, okay, da hat der die Gewähr übernommen. Ja, eine tatsächliche Gewährsübernahme für das Rechtsgut. Ja, wenn einer sagt, bleiben Sie auf der Straße stehen, ich hole Hilfe, verlassen Sie sich auf mich oder sonst irgendwas, dann ist das eine tatsächliche Gewährsübernahme. Das wäre jetzt eine ausdrückliche sogar. Ja. In diesem Fall war es so, in der Shisha-Bar fiel der ja schon hin und riss andere Leute dann mit sich zu Boden oder was auch immer. Dann kam er die Treppe nicht mehr runter oder rauf und Dann fiel er da wieder hin und dann musste er gestützt werden und sagte, ich bin Hacke wie Jacke. Das vermochte er noch zu reimen.
Artikulatorisch auch nicht einfach.
Nein, aber das hat er wahrscheinlich oft gesagt.
Okay,
weil in dem Chatverlauf kommen ja auch so Nachrichten vor wie aus früheren, ne? Das war einer der härtesten Abstürze der letzten Zeit und so weiter. Also die waren schon einiges gewöhnt an solchen Abenden. Also das konnte er noch formulieren. Aber dann gab es ja noch kleine
Zwischenepisoden.
Ja, da sollte noch die junge Frau nach Hause gebracht werden und die weigerte sich dann, einen von denen mitzunehmen. Also das war alles so ein bisschen ambivalent. Ja.
Aber jetzt nochmal hart formuliert, wenn die in der Kneipe, wenn sie ihn volltrunken, alleine gelassen hätten und einfach jeder wäre nach Hause gegangen und er wäre dann in der Folge auf dem Nachhauseweg, ich mache es jetzt mal drastisch, an seinem Erbrochenen erstickt. Keine strafrechtliche Relevanz für die anderen. Nur durch das, was dann weiter passiert ist, nur durch das...
Ich glaube nicht, jedenfalls nicht im Sinne von 221. Ja. Ja. Man könnte natürlich sagen, das wäre unterlassene Hilfeleistung. Allerdings, wenn die Kneipe voll besetzt ist, der fällt dahin.
Sind da noch andere?
Also, ja. Ist ja doch, sagen wir mal, drängt sich ja auf, dass da anderweitige Hilfe naheliegend ist. Ja. Also da könnte man möglicherweise auch sagen, okay, dann habe ich jetzt keine Lust, mich drum zu kümmern. Ja. Ich fahre jetzt nach Hause, mach, was du willst. Bisschen grenzwertig, aber jedenfalls kein Verlassen in hilfloser Lage, weil da auch eine Todesgefahr nicht auf der Hand liegt. Ja.
Genau. Ich habe noch den Karlauer auf den Lippen. Wenn man Freunden helfen muss, muss man auch Parteifreunden helfen. Aber ich glaube, das ist ja eine Steigerung des Wortes Feind und dann muss man gar nicht mehr helfen, oder?
Ich muss gestehen, ich kenne mich mit Parteifreunden gar nicht aus. Aber es ist mal sinnvoll, dass man allen hilft. Gute Menschen helfen allen, das wissen wir ja. Aus der Zeitung.
Was kann man tun bei der Hilfe? Ich glaube, da haben wir jetzt noch eine übergeordnete moralische Verpflichtung, das nochmal kurz durchzudeklinieren. Sie haben vorhin gesagt, wenn man als Autofahrer einen Radfahrer liegen sieht, dann muss man anhalten. Ich glaube, da kriegt die ein oder andere Zuhörerin bei der Vorstellung, es könnte auch noch Nacht sein, sofort eine Gänsehaut und sagt, würde ich eher nicht tun. Der Anruf bei der Rettungsleitstelle wäre ja aber auch schon was und wahrscheinlich auch ausreichend, oder? Ich glaube, das sollte man sich nochmal vor Augen.
Also wenn jemand langfährt und denkt, auch da liegt jetzt heute schon wieder ein Räuber da und simuliert einen Unfall, dann muss er natürlich nicht anhalten. Er hat ja gar keinen Vorsatz hinsichtlich des Unglücksfalls. Wenn einer natürlich denkt, ja, das könnte ein Unglücksfall sein, könnte aber auch nicht sein. Da habe ich jetzt aber mal Angst. Er muss halt das tun oder sie muss halt das tun, was in der Situation nach seinen Vorstellungen das Erforderliche ist.
In Abwandlung des alten Bundeswehrspruches, also melden macht frei und belastet die Leitstelle.
Ja, das ist ja auch ein sinnvoller, den Spruch kannte ich nicht, aber er ist nicht...
Ich glaube, melden macht frei und belastet den Vorgesetzten, heißt er eigentlich, aber ich mache jetzt draus, melden macht frei und belastet die Leitstelle.
Ja, das, da ist schon was dran. Ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann einen Menschen anrufen aus einer größeren Entfernung, man kann irgendwie anhalten und schauen, um was geht's da, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es eine Falle ist. Und wenn man das ernsthaft annimmt, denke ich, muss man jetzt nicht aus dem Auto springen und zu Hilfe eilen.
Wie ist es mit den vielen anderen? Das passt jetzt nicht mehr auf den aktuellen Fall, aber passt auf viele andere dann auch als öffentliche Skandale wahrgenommene Unglücke, wo es dann heißt, da braucht jemand Hilfe und es stehen so viele drumherum. 3/4 von ihnen machen ein Handyvideo, aber keiner tut was. Und jeder kann ja dann innerlich auf den anderen zeigen. Psychologen würden, glaube ich, sagen, wenn jetzt einer anfängt, fangen plötzlich alle an. Ratgeber sagen, wenn du Hilfe brauchst, sprich an und sage, du mit dem blauen Polohemd, hilf mir bitte, damit man aus der Masse rauskommt. Aber wie ist es, wenn da so viele stehen und nichts tun? Sind dann alle kollektiv da drin oder ist es dann irgendwie...
Nein, da sind alle kollektiv da drin. Jeder für sich. Ne? Jeder für sich ist ja verpflichtet, beim Unglücksfall oder gemeiner Not, wie es heißt, Hilfe zu leisten. Und wenn andere nicht Hilfe leisten, entbindet einer das nicht von der Pflicht, das selber zu tun, von der eigenen Pflicht. Jeder ist dann für sich halt wegen unterlassener Hilfeleistung schuldig.
Das war der Fall Flutkanal. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl und Alex Kothe auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.